Ja, von meiner Seite aus auch euch allen ein ganz herzliches Willkommen. Was für ein wunderbarer Tag, als ich mit meiner Schwiegermutter heute Morgen von Aachen hierher gefahren bin. Da ging mein Herz auf bei all diesen tollen Farben und wie die Natur im Moment so richtig rauskommt und blüht. Und ich habe gedacht, und das ist auch ein Wort an alle, die sich Sorgen ums Klima machen. Ich habe gedacht, mir ist dieser Bibelvers eingefallen von unserem großartigen Gott, der vor Jahrtausenden aufschreiben lassen hat, solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Frost und Hitze, Sommer und Winter, Frühling und Herbst. Und Gott hält sich an sein Wort, das sehen wir heute an dieser Natur. Ein dickes Dankeschön an die Pastoren Markus und Nicole Oppermann. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gestern von Markus schon richtig herzlich und freundlich begrüßt worden und ich freue mich riesig, dass ich heute hier da sein darf. Ich bin zu meiner Person, ich bin verheiratet, ihr habt schon gehört, mit einer Frau. Das muss man heute teilweise auf Kanzeln dazu sagen. Und wie ihr mitgekriegt habt, meine Frau kommt aus dieser Gemeinde. Und wisst ihr, was das große Wunder daran ist? Dass eine Badenerin einen Schwaben geheiratet hat. Und jetzt sage ich euch noch was. Der Gründer dieser Gemeinde, er sitzt heute Morgen hier, ich freue mich riesig. Er hat uns in einem der schönsten Ortschaften Deutschlands vor über 20 Jahren getraut, in Sasbach-Walden, Karl Oppermann. Und lieber Karl, wir haben so gute Erinnerungen an diesen wunderschönen Tag und der Segen, den du über uns ausgesprochen hast bei unserer Hochzeit, der hält bis heute und er wird auch weiterhin halten. Und dafür gebe ich unserem Herrn, dem Gott Israels, alle Ehre. So, ihr Lieben, habt ihr eure Bibeln dabei? Streckt doch mal jeder seine Bibel hoch. Es ist so wichtig, dass wir unsere Bibeln dabei haben. Und ihr Lieben, die Bibel sollte unser wichtigstes Buch sein. Und es ist gut, wenn wir das im Gottesdienst dabei haben. Warum? Wir lesen es in der Apostelgeschichte, dass da zwei Gemeinden verglichen wurden, Thessaloniki und Beröa. Und die Beröianer, die haben einen Award bekommen. Über sie wird gesagt, sie haben das Wort Gottes mit Freuden aufgenommen, aber sie haben auch alles geprüft, ob es denn mit der Bibel übereinstimmt. Also bitte prüft alles nach, auch heute Morgen. Ich habe eine Frage an uns alle. Was wäre, wenn ein Pastor oder eine Pastorin oder ein Evangelist oder ein Prophet einen Predigtauftrag bekommen würde, nicht nur für seine Gemeinde, sondern vielleicht nicht nur für die gesamte Denomination oder für den gesamten Kreis, sondern für das ganze Land. Schlag doch mal auf Jesaja 6, Vers 9. Geh hin und predige Folgendes. Sprich zu diesem Volk, hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und keine Heilung für sich findet. Jesaja, er bekam diesen Predigtauftrag. Er hatte zuvor eine gewaltige Schau an himmlische Orte. Er hat den Herrn Zebaoth, den Herrn der Armeen, diesen großen, mächtigen Schöpfergott, umringt von seinen Engeln auf dem Thron sitzen sehen. Und was ist mit ihm passiert, wenn er also in diese Gegenwart Gottes hineinkam? Er hat gemerkt, er ist ein sündiger Mensch. Er lebt unter einem sündigen Volk. Und er hatte dort bei dieser gewaltigen Schau ein großes Erweckungserlebnis und ein Umkehrerlebnis. Und er bekam dann, als er diesen Ruf dann gehört hat nach diesem Erweckungserlebnis, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und wir alle, denke ich, haben über diesen berühmten Satz schon viele Predigten gehört, vor allem dann, wenn Missionare ausgesandt wurden in alle Welt. Aber Jesaja bekam einen Predigtauftrag für Israel und für das jüdische Volk vor circa 740 Jahren vor unserer Zeitrechnung. Ein Auftrag für Israel, in Israel, für das jüdische Volk. Und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wie würden wir reagieren, wenn wir so einen Auftrag bekommen würden? Keine Bekehrungen, keine Frucht, keine Heilungen. Wisst ihr, was ich gesagt hätte, wenn ich so einen Auftrag von Gott bekommen hätte? Darf ich es mal auf Schwäbisch sagen? Herr, hast du mir nicht was Besseres? Was macht Jesaja? Er stellt Gott eine Frage. Und ihr Lieben, es ist gut, wenn wir Gott Fragen stellen, weil Gott hat Antworten. Und Jesaja fragt, er weist diesen Auftrag nicht zurück, er fragt, wie lange, Herr? Wie lange, Herr? Und Gott antwortet. Wenn wir Gott Fragen stellen, antwortet Gott. Und Gott sprach, bis die Städte verwüstet ist, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und die Verlassenheit im Land wird groß sein. Und selbst wenn noch ein Zehntel dieser Juden in diesem Land Israel ist, so wird es dem Niederbrennen anheimfallen, wie die Terebinte, wie die Eiche, an denen, wenn sie gefällt sind, ein neuer Trieb kommt. Ein heiliger Same ist sein neuer Trieb. Die gute Nachricht übersetzt diesen letzten Satz so: Der Stumpf aber bleibt und aus dem Stumpf wird neues Leben sprossen zur Ehre Gottes. Liebe Gemeinde, Jesaja bekommt hier eine schier unglaubliche Prophetie für das jüdische Volk und für Israel. Sie werden nicht hören und nicht verstehen. Sie werden aus dem Land in alle Welt vertrieben und das Land wird verwüstet werden und zu einem verlassenen Ödland werden. Und wir müssen heute auch fragen, wie lange, Herr? Gehen wir mal 770 Jahre weiter und da begegnen wir in Matthäus 13 dem freundlichsten Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, diesem Rabbiner, wie er damals war, Jesus, der Messias. Und wir wissen, dass Jesus immer wieder in Gleichnissen geredet hat. Das hebräische Wort für Gleichnis ist Maschal. Und es bedeutet letztendlich so viel wie Rätsel. Und Jesus, er bringt und predigt dieses berühmte Gleichnis von dem Sämann, der ausgeht und seinen Samen ausstreut. Und die Jünger, seine Freunde, er predigt vor Tausenden von Leuten. Und seine Freunde, diese Jünger, sie kommen nachher zu ihm und sagen sie, Meister, warum redest du in Rätseln? Warum sagst du nicht klar und bringst die Botschaft nicht klar auf den Punkt? Die Leute verstehen doch gar nicht, was du redest. Und wisst ihr, was Jesus dann diesen Freunden, diesen 12 oder 15 oder 20 Leuten antwortet? Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Jenen aber, diesen tausenden Leuten, die diese Gleichnisse gehört haben, ist es nicht gegeben. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt. Und dann zitiert Jesus das aus Jesaja 6, was wir am Anfang gelesen haben. Und wir müssen an der Stelle wieder die Frage stellen, wie lange, Herr? Gehen wir noch mal ein paar Jahrzehnte weiter. Wir befinden uns vielleicht im Jahr 60 unserer Zeitrechnung. Und da treffen wir auf den größten Gelehrten der Antike, auf den Apostel Paulus. Und er kommt da das erste Mal nach Rom und er macht das, was Paulus schon immer gemacht hat. Er hat sich mit dem jüdischen Volk getroffen. Er ist immer zuerst bei seinen Reisen in die Synagogen gegangen oder fast immer. Und er ruft diese jüdische religiöse Elite zusammen und er erzählt ihnen von seinem Erlebnis. Er erzählt ihnen, dass der Messias, der durch die Propheten schon Jahrhunderte vorher vorausgesagt wurde, dieser Retter, diese Lichtgestalt, dass die gekommen ist und dass er ein Erlebnis mit ihm hatte, dass er dort in Jerusalem gelebt hat und die Wunder gewirkt hat, von denen die Propheten sprechen, vor allem Jesaja. Und er hat dort in Jerusalem gepredigt und gelebt. Er ist am Kreuz als Lamm Gottes gestorben, das erzählt er ihnen. Er ist aber nicht im Grab geblieben, sondern auferstanden. Er sitzt heute zur Rechten Gottes. Und das jüdische Volk hat sich begeistern lassen, aber es waren genauso Leute da, die das abgelehnt haben. Und es entstand eine Diskussion dort in Rom. Und dieser Paulus, er antwortet genau das Gleiche, was Jesus gesagt hat. An euch wird offenbar werden, was der Prophet Jesaja geredet hat. Mit sehenden Augen sehen sie nichts und so weiter und so fort. Und er fügt noch hinzu, nachzulesen in Apostelgeschichte 28. So sei euch nun kund, und jetzt hört gut zu, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt wird und sie werden hören. Und auch hier müssen wir wieder fragen, ihr Lieben, wie lange, Herr? Warum musste das jüdische Volk, warum musste Israel durch so finstere Zeiten gehen? Warum haben sich die Heiden diesem freundlichen Rabbi zugewandt und nicht die Juden? Warum blieben die Juden größtenteils in dieser Ablehnung? Aber ich möchte es mal anders darum fragen. Was wäre geschehen, wenn die Juden Jesus als den versprochenen Messias erkannt hätten? Wenn sie ihn in Jerusalem gekrönt hätten zum König, zum Messias? Wenn die Königsherrschaft dort in Jerusalem angefangen hätte? Wenn das messianische Reich dort damals begonnen hätte? Ihr Lieben, dann wären wir heute Morgen nicht hier. Denn hätte es dieses Kreuz Jesu nicht gegeben, die Römer hätten ihn nicht gekreuzigt. Wir hätten nicht diese Hoffnung auf ewiges Leben bekommen. Wir hätten nicht dieses wunderbare Wort Gottes bekommen. Alle 66 Bücher dieser Bibel sind von Juden geschrieben worden und anfänglich in alle Welt getragen worden. Wir hätten nicht diese kraftvollen Worte, für die Jesus einen hohen Preis am Kreuz in Jerusalem bezahlt hat. Diese kraftvollen Worte, die bis heute durch das Blut Jesu ihre Kraft entfalten: Es tut mir leid. Jesus hat gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und Jesus hätte doch, das hat er selber deutlich gemacht, im Garten Gethsemane 12 Legionen Engel herbeirufen können. Dann wären die Karten anders gemischt worden. Oder Jesus hätte doch in Jerusalem eine Megachurch gründen können oder in Rom. Er hat Israel nie verlassen, interessanterweise. Hätte doch nach Antiochia gehen können, damals die drittgrößte Stadt der Welt mit ca. 500.000 Einwohnern. Und mit seinen Skills, möchte ich mal sagen, mit seinen Zeichen und Wundern, da hätte er doch ganze Amphitheater gefüllt. Jesus ging es nie um große Zahlen, um publikumswirksamen, frommen Aktivismus, ihr Lieben. Er hatte immer den Einzelnen, dich und mich, sie und mich im Blick. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Jesus schaut hier vom Himmel herab auf jeden Einzelnen, der heute Morgen da sitzt. Was haben die Nichtjuden, diese neue Bewegung, diese messianische Bewegung, irgendwann wurden sie dann Christen genannt. Was haben sie gemacht? Anstelle von Dankbarkeit gegenüber dem jüdischen Volk, Paulus spricht sogar von Verpflichtung, haben sie die Juden als Gottesmörder die ganzen Jahrhunderte hindurch verfolgt. Anstelle von einem demütigen eingepropft sein in den edlen Ölbaum, so scheint es, haben wir als Christen unseren eigenen Christenbaum gepflanzt. Mit äußerst wenigen Bezügen zu unserer hebräischen, jüdischen Wurzel. Das Buch, durch das Jesus sich selbst erklärt, nachzulesen im Lukasevangelium ganz am Ende, dass die Grundlagen der Predigten in der Apostelgeschichte war, für die Jünger. Dieses Buch wurde im Jahre 170 von einem Antisemiten als Altes Testament betitelt, im Sinne von veraltet und aus der Mode gekommen. Und ihr Lieben, die Geschichte des jüdischen Volkes ist gekennzeichnet von Verfolgung, von Ausgrenzung, von Fluch, von Ghettoisierung, von Stigmatisierung, von Zwangstaufen und so weiter. Und es zieht sich mit wenig Ausnahmen wie ein roter Faden durch bis in die Gaskammern nach Auschwitz. Und das Volk der Juden lebte wie unter einem Fluch, wie es Sacharja, der Prophet, schon notiert. Und bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war Israel in der Tat Ödland, genauso wie wir es am Anfang gelesen haben aus Jesaja. Kaum besiedelt. Mark Twain, einer der großen Schriftsteller Amerikas, er ist mit seiner Entourage, hat er Israel, damals hieß es Palästina, bereist, von Norden bis nach Süden. Und er hat notiert, bei meiner Reise im Heiligen Land habe ich nicht ein einziges Mal einen Baum oder einen Strauch gefunden, der mir Schatten gespendet hätte. Und er hat erwähnt, so wie es der Prophet Jesaja vorausgesehen hat, es war ein Ödland, ich bin kaum einem Menschen begegnet. Einer Malaria-Epidemie zufolge haben die meisten Bewohner dieses Landes im 19. Jahrhundert dieses Land verlassen. Und dieses Land ist in der Tat wie ein Ödland gewesen, noch vor 150 Jahren, kaum besiedelt. Der englische General Allenby, während den Wirren des Ersten Weltkrieges, der Jerusalem unblutig eingenommen hat, er hat gesagt, ich führe einen Feldzug gegen Moskitos. Und ihr Lieben, kaum einer hätte doch damals gedacht, Vor 100 oder 150 Jahren hätte doch kaum einer gedacht, dass es einen jüdischen Staat einmal geben wird in diesem Land und dass das jüdische Volk in dem Land, das Gott schon dem Abraham, dem Isaak und dem Jakob versprochen hat, das jüdische Volk ihre Unabhängigkeit wieder erlangen würde. Wenn es da nicht diese alten Aufschriebe geben würde des Wortes Gottes, wenn da nicht Gott schon etwas notieren lassen hat, vor Tausenden von Jahren, die heute vor unseren Augen sich erfüllen. Ich habe einen Vers von vielen mitgebracht, von dem Propheten Jeremia. Und dem hat Gott aufgetragen, schreib auf die Worte, die ich zu dir rede, auf eine Schriftrolle oder in ein Buch. Denn siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wende ich das Geschick meines Volkes Israels. Halleluja, spricht der Herr. Und ich bringe sie aus allen Himmelsrichtungen, wo ich sie zerstreut habe, wieder zurück in ihr Land, in das Land, das ich ihren Vätern versprochen habe, ihnen es als Besitz zu geben. Und in der finstersten Zeit des jüdischen Volkes, wenige Momente nach dem Holocaust, nach der größten Katastrophe des jüdischen Volkes, wird diese gewaltige Aussage, übrigens wie viele andere prophetische Aussagen, mit Leben erfüllt. Und wir müssen uns heute fragen als Christen, was bedeutet das für die Christenheit heute? Was bedeutet das für uns hier in der Kirche Gospelhaus? Und wir sehen heute zwei Strömungen. Die eine Strömung, die macht mich sehr besorgt. Auf der einen Seite nimmt der Judenhass vor allem in unserem Land wieder zu. Antisemitismus ist ein weltweites Problem geworden mit wachsender Bedeutung. Während wir hier frei rein marschieren können und wieder frei raus, werden die Synagogen in Deutschland nur mit Sicherheitsglas und mit Schleusen und unter Polizeischutz können die Juden ihre Gottesdienste in den Synagogen feiern. Die Vereinten Nationen haben sich offensichtlich zum Sport oder zum Hobby gemacht, ständig Israel zu kritisieren. Die einzig funktionierende Demokratie im Nahen Osten, unglaublich. Und die Mainstream-Medien berichten meist einseitig, wenn nicht sogar falsch, über Israel. Und viele sind gleichgültig und interessieren sich nicht dafür. Aber auf der anderen Seite, ihr Lieben, und das ist die viel bessere und gute Botschaft, die mein Herz mit Freude erfüllt, ist eine weltweite Bewegung im Gange seit vielen Jahrzehnten und sie breitet sich immer mehr aus. Eine Bewegung, die im Himmel initiiert wurde. Und Jesus deutet diese Bewegung, die heute stattfindet, in seinem letzten Gebet dort in dem Garten Gethsemane an, nachzulesen in Johannes 17. Und er betet dort und ich bin so froh, dass Johannes nicht ganz eingeschlafen ist und mit einem Ohr in seinem Halbschlaf offensichtlich zugehört hat und es uns aufgeschrieben hat. Und Jesus hat in dieser schwierigen Stunde gebetet und hatte dich und mich im Blick, nicht nur das jüdische Volk. Ich bete nicht nur für sie, die Juden, sondern auch für alle, die durch ihr Wort, nämlich durch die Evangelisation, die zuerst von Juden erledigt wurde in aller Welt, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, Juden und Nichtjuden. Warum? Damit die Welt erkennt, dass du, Vater, mich gesandt hast. Was für ein starkes Wort. Was für ein starkes Wort. Paulus wiederholt das letztendlich in ähnlicher Weise in seinen Briefen, zum Beispiel an die Epheser oder vor allem auch an die Gemeinde in Rom. Wir haben es gestern behandelt bei den Gospel Studies und es war eine fantastische Veranstaltung. An der Stelle ganz herzlichen Dank an Annemarie Harrer, die das alles organisiert hat. Und ich möchte euch an der Stelle sagen, meldet euch alle an für die Gospel Studies. Das ist eine großartige Veranstaltung. Leben heute beschäftigen sich unzählige Christen auf dem gesamten Erdball mit ihrer hebräisch-jüdischen Wurzel. Immer mehr Christen überwinden diese 1900 Jahre alte Distanz. Und immer mehr Christen werden von Gott berührt. Bete für Jerusalem, bete für das jüdische Volk, bete für Israel, bete für das arabische Volk und für die Nachbarstaaten Israels. Bete für die Palästinenser. Beschäftige dich mit den Plänen des Himmels bezüglich des Orients, bezüglich Israels. Da steht so viel drin. Das geht um unsere Zeit heute. Beschäftige dich mit den himmlischen Aktionen des Himmels, die dort im Moment seit einigen Jahrzehnten stattfinden. Und die Propheten, sie sprechen sogar von einer Zeit, die kommen wird, dass die Nationen bei dieser großen Wiederherstellung mithelfen. Wir haben im Moment eine große Aktion. Toll, dass ihr heute schon für die Ukraine gebetet habt, für diesen Krieg. Und wir haben eine Aktion laufen. Hier seht ihr eine Mutter mit ihrem Kind, wo wir Leute in der Ukraine haben, auch an der Grenze zu Polen, die wir rausholen und die wir zurückbringen nach Israel. Und ich kann euch eins sagen, die letzten Wochen haben deutsche Christen hunderttausende Euros gespendet, die wir verwenden für die Rückführung der Juden in ihr heiliges Land. Ich möchte schließen mit einer interessanten Geschichte, die ich vor wenigen Tagen erlebt habe. Im April war ich in Israel mit unserem Filmteam. Wir haben neue Aufnahmen für Sendungen gemacht. Und ich war dort in der Wüste Negev, während es bei euch irgendwo hier in Baden 0 Grad gehabt hat, habe ich dort 35 und mehr Grad gehabt in der Wüste. Und der Staatsgründer David Ben-Gurion, das war ein gläubiger Mensch. Man weiß, dass auf seinem Schreibtisch immer eine Bibel lag. Er kannte die Propheten. Bei der Staatsgründung hat er gesagt, wir sind hier aus zwei Gründen. Zum einen wegen dem Land und zum anderen wegen diesem Buch. Und er kannte die Propheten. Er wusste, dass Jesaja notiert hat, es wird eine Zeit kommen, da wird die Wüste wieder in ein fruchtbares Land verwandelt werden. Und seine große Vision war, die Wüste wieder zum Blühen zu bringen. Und in den 50er Jahren hat er ein Team zusammengerufen von Archäologen, von Wissenschaftlern. Und er hat ihnen gesagt, das Land, das wir haben, das 70% davon ist Wüste. Wir müssen die Wüste zum Blühen bringen, gemäß diesen Aussagen Gottes, die tausende Jahre alt sind. Und er hat gesagt, geht dort unten in die Wüste Negev und pflanzt einen Wald. Die haben alles versucht, sind nach einer gewissen Zeit zurückgekommen, haben gesagt, Mr. Prime Minister, wir haben alles versucht, aber es geht nicht. Undenkbar. Und wisst ihr, was dieser Leiter Ben-Gurion gemacht hat? Es ist in der Gemeinde nicht empfehlenswert, das nachzuahmen. Er hat dieses ganze Team entlassen und hat neue eingestellt. Und hat gesagt, ich will, dass die Wüste blüht, weil die Bibel spricht davon. Dann kamen die Nächsten und Anfang der 60er Jahre haben sie begonnen mit diesem Projekt. Heute, und diesen Wald habe ich besucht vor wenigen Wochen, heute ist der sogenannte Yatir-Wald, vielleicht haben wir das Bild mit dieser Landkarte, heute ist dieser Yatir-Wald der größte von Menschenhänden gepflanzte Wald auf der ganzen Welt mit 4 Millionen Bäumen. Ihr seht hier der Stern und dieses Wort Yatir. Diesen Ort Yatir, den findet man in der Bibel, in Josua. Das ist ein biblischer Ort, wo Leviten, wo Priester gewohnt haben. Und dieses Bild hat zu mir gesprochen, wo ich diesen Wald gesehen habe, wo ich gesehen habe, was dort wächst, was für eine Tierwelt dort vorhanden ist, in dieser Wüste. Und ich habe gedacht, es ist für mich ein Lehrstück und ich möchte es euch heute Morgen weitergeben. Und dieses Lehrstück, das gilt für uns heute auch hier in Baden-Baden im Gospelhaus. Gott hat uns jedem etwas gegeben. Und es wäre mehr wie schade, wenn wir unsere Saat nicht aussehen würden. Ihr Lieben, das Evangelium und das Christenheit, die Kirchen werden immer leerer. Und man hat viele Fragen und Probleme, aber wir haben einen Gott, der sein Wort erfüllt. Und ich möchte uns ermutigen, mit dem Pfund, das wir haben, zu wuchern. Was können wir machen? In erster Linie möchte ich uns nochmal motivieren. Macht die Bibel zu eurem wichtigsten Buch. Gott redet durch sein Wort. Und dann möchte ich uns ermutigen, erneuert euer Gebetsleben, wenn ihr spürt, dass es dran ist. Lasst uns vor den Thron Gottes kommen. Kommt hier in dieser Gemeinde in die Gebetsversammlungen. Investiert euch hier in dieser Gemeinde und arbeitet mit. Überlasst doch nicht alles dem Markus und der Nicole, sondern helft mit, dass Reich Gottes gebaut wird. Und wisst ihr, was die Sicht Gottes für Baden-Baden ist? Genau die gleiche Sicht, die Ben-Gurion in dieser Wüste hatte, dass es grünt und blüht. Die Gedanken Gottes für diese Region hier ist, dass Menschen gerettet werden, ihr Lieben. Und ich möchte uns ermutigen, bei diesem großen Projekt dieser Ernte, bei diesem großen Projekt, dass die Menschen diesen wunderbaren Jesus kennenlernen, mitzuarbeiten. Und ich glaube, jeder Einzelne, der heute Morgen da sitzt, ist wichtig. Seid ihr dabei? Lasst uns doch so machen, zum Abschluss dieser Predigt. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Und es ist so wichtig, dass wir in unseren Gottesdiensten beten. Eines der vier Hauptstandbeine der ersten Gemeinde. Und wir möchten heute Morgen gemeinsam, wie in der Apostelgeschichte, unsere Stimme zu unserem wunderbaren Gott erheben. Und wir wollen seinen Namen anrufen. Für Israel, lasst uns heute Morgen für Israel, für Jerusalem beten, für das jüdische Volk, das arabische Volk. Aber lasst uns auch hier beten für unser Land. Erhebt eure Stimme. Vater, wir danken dir für die große Gnade der Freiheit, die wir hier in unserem Land immer noch haben. Danke für deine große Gnade für unser deutsches Volk nach dem Holocaust, die letzten 70, 80 Jahre. Wir wollen uns heute bei dir bedanken, hier in Baden-Baden, für deine große Gnade, für deinen Segen, den wir alle erfahren konnten. Wir preisen deinen mächtigen Namen. Und heute Morgen beten wir hier in Baden-Baden für Jerusalem. Wir beten für den Frieden Jerusalems. Wir beten für den Frieden des ganzen Landes. Wir beten für deinen Segen für das jüdische Volk und das arabische Volk. Wir beten, dass über dieses Land der Geist des Flehens und der Geist des Gebets kommt. Wir beten, dass deine Herrlichkeit sich lagert über dieses Land. Danke für die Wiederherstellung, die du dort tust und wo du da am Werk bist. Und wir beten heute auch für unser Land. Und Vater, wir beten für unsere Regierenden in Berlin. Wir beten für die Landesparlamente. Und wir beten, dass unser Land eine neue Hinwendung zu dem lebendigen Gott und zu seinem Wort erlebt. Wir beten für einen Geist der Umkehr und der Buße über unser gesamtes Land. Wir beten, dass sich Menschen in unserem Land wieder erneuern lassen, Gemeinden sich erneuern lassen, Kirchen sich erneuern lassen, Herzen sich erneuern lassen, dass dein Geist auf uns fallen kann. Und ich möchte heute auch, Vater im Himmel, für diese Gemeinde hier beten und dir danken für dieses Gospelhaus, für dieses Haus, wo frohe Botschaft ausgeht in die ganze Region. Und ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen da sitzt, dass dein Heiliger Geist jedes einzelne Herz berührt, dass uralte Berufungen wieder zum Leben erwacht werden, dass uralte Bestimmungen wieder ins Leben gerufen werden, dass auf diesen alten Trümmerstätten wieder Neues aufgebaut werden kann. Wir preisen deinen mächtigen Namen über alles. Gelobt seist du, der Gott Israels. Gelobt seist du, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir ehren dich heute Morgen. Und alles Volk sage Amen, 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 Amen and Amen.